Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Nagel. Ich war lange Zeit hier in der Gemeinde Diakon für diakonische Dienste und habe das jetzt abgegeben zugunsten des Flüchtlingsarbeitsteams, was ich jetzt weiter leite. Aber bin trotzdem der Gemeinde nach wie vor so sehr verbunden, dass ich auch sehr gern jetzt heute Morgen wieder hier stehe und mit euch das Wort Gottes teile. Und im normalen Leben arbeite ich bei Christliche Fachkräfte International, bin da Projektmanager. Ich organisiere die Einsätze von Leuten, die mit ihrem Beruf rausgehen und Gott dienen wollen. Genau, das vielleicht zu mir. Und jetzt bete ich noch kurz und dann starten wir ins Wort Gottes. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen in deiner Gegenwart zusammen sein dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du durch dein Wort in unsere Herzen sprichst, uns berührst und unsere Leben auch prägst. Amen. Ja, ich war letzten Sonntag bei einer Aussendung von einer jungen Frau, die eben mit CFI nach Ecuador geht, in eine Gemeinde in Puerto Viejo. Das ist eine Stadt ungefähr halb so groß wie Stuttgart. Und diese Gemeinde hat seit einigen Jahren eine ziemlich umfangreiche Sozialarbeit am Laufen, wo so Hunderten von Menschen aus dieser Stadt, aus der Region ganz praktische Hilfeleistung geben. Da kommen auch viele dann durch zum Glauben, dass Leute sich um sie kümmern, dass sie merken, hier werde ich ernst genommen, hier werde ich wahrgenommen mit meinen ganzen Bedürfnissen. Und die Katharina, die wir jetzt ausgesendet haben, die wird in diese Sozialarbeit eben gehen und helfen, das Ganze ein bisschen besser zu strukturieren und auch die Ehrenamtlichen auszubilden, weil diese Ehrenamtlichen, die da Woche für Woche die Leute begleiten, das sind nämlich keine Sozialarbeiter, sondern das sind einfach ganz normale Leute, die einfach ein Stück ihres Lebens da mit reingeben. Und ich möchte euch zum Start eine Geschichte erzählen von einer Person, die in dieser Sozialarbeit eben mit begleitet wird, und das ist Angelo. Ihr seht ihn hier schon. Angelo hat einen Hirnstammtumor. Im September gab es plötzlich eine schlimme Nachricht, nämlich hat er die Chemotherapie nicht mehr vertragen. Und er musste dann beatmet werden, über eine Sonde ernährt werden. Und Angelo hatte noch einen großen Wunsch. Er wollte vor seinem Tod gerne noch legal getraut werden. Das hat er bisher nicht gekonnt, auch wegen finanzieller Engpässe. Allem, was da so kommt. Und dann hat dieser Sozialdienst eben das kurzfristig organisiert. Innerhalb von wenigen Tagen haben sie es geschafft, dass in der Krebsklinik diese Hochzeit dann stattfinden konnte. Und vorher gab es aber noch ein ganz, ganz wesentliches Ereignis, nämlich Angelo hat Jesus als seinen Herrn angenommen. Denn er hat begriffen, dass es für ihn Hoffnung gibt, hier auf dieser Welt, aber auch über den Tod hinaus. Und wie ein Wunder konnte er 10 Tage später auf die Normalstation verlegt werden. Seit November ist er wieder zu Hause mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen zusammen. Ob dieser Hirnstammtumor allerdings behandelt werden kann, das weiß man nicht. Das geht nur in den beiden größeren Städten des Landes. Ein Termin zu bekommen, ist quasi aussichtslos. Es ist schon ein täglicher Kampf, den der Sozialdienst da macht, um die nötigen Medikamente überhaupt zu bekommen. Und trotzdem, es geht ihm besser. Und er hat Jesus kennengelernt und seine Familie kommt jeden Sonntag treu um 7.30 Uhr morgens zum Gottesdienst. Und der Sozialdienst kümmert sich einfach weiter um ihn. Lohnt es sich, in Menschen wie Angelo zu investieren? Ist das nicht ein hoffnungsloser Fall? Ich könnte euch eine Menge solche Geschichten erzählen. Geschichten, wegen denen so jemand wie Katharina jetzt ihr wohlgeordnetes Leben in Deutschland aufgeht, in ein fremdes Land geht, eine fremde Kultur, fremde Sprache, um solchen Menschen dann zu helfen. Und solche Menschen gibt es ja hier in Deutschland auch, die gibt es auch in Stuttgart, die sind Menschen, denen wir vielleicht auch Tag für Tag begegnen. Und vielleicht gibt es sogar in der Gemeinde hier Leute, bei denen du denkst, boah, in denen noch investieren, ist eigentlich hoffnungslos. Lohnt sich das überhaupt? Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in das Leben eines Menschen, der sein Leben lang in Leute investiert hat. Und zwar oft in welche, die die meisten anderen schon abgeschrieben hatten. Und der Mann heißt Barnabas. Wir werden uns auch nicht einen Bibeltext heute anschauen, ein bisschen unüblich hier, aber wir wollen uns eine Folge von verschiedenen Sequenzen aus der Apostelgeschichte anschauen, um eben zu sehen, wie dieser Barnabas ganz besonders in zwei Menschen investiert hat, das eine ist Saulus oder später Paulus und das zweite Johannes Markus. Und wir starten kurz nach der Bekehrung von Saulus. So, jetzt. Als Saulus aber nach Jerusalem kam, versuchte er sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei gepredigt hätte. Also Saulus, das war zu Beginn ja einer der größten Verfolger der Kirche gewesen. Der war beteiligt an der Steinigung vom Stephanus. Ein ganz skrupelloser Mann. Eigentlich ist das kein Wunder, dass die Christen in Jerusalem so jemanden nicht einfach in ihre Gemeinde aufnehmen wollten. Was, wenn diese ganze Bekehrungsstory irgendwie nur eine Show gewesen war? Ein Täuschungsmanöver der frommen Juden, um einen ihrer besten Leute als Undercover-Agent in die Gemeinde einzuschleusen, um sie von innen heraus zu zerstören. Ihr kennt das ja aus den James-Bond-Filmen. Traue niemandem zu früh, zu schnell über den Weg. Saulus, den großen Feind einfach in die Gemeinde aufnehmen? Viel zu großes Risiko. Sie hatten alle mächtig die Hosen voll. Und dann ist da dieser Barnabas. Ist der verrückt? Der nimmt Paulus einfach in seine Wohnung auf? Nicht wirklich, oder? Gibt seine Privatsphäre auf für einen Christenmörder? Der glaubt diese Bekehrungsstory? Ich glaube, dass Barnabas ein ganz massives Risiko eingegangen ist, indem er Saulus so unterstützt hat. Das hätte ihn und auch die Gemeinde in Jerusalem alles kosten können, wenn er mit seiner Einschätzung über den Mann falsch gelegen hätte. Barnabas geht all in für einen Menschen, den alle anderen eigentlich aufgegeben hatten. Und er investiert sich in ihn, er fördert ihn, er nimmt ihn bei sich zu Hause auf. Saulus geht dann kurze Zeit später für ein paar Jahre nach Tarsus in seine Heimatstadt. Und nach längerer Zeit entsteht ein paar hundert Kilometer weiter die erste Heidenchristengemeinde in Antiochia. Und die Ältesten in Jerusalem überlegen, wen kann man da hinstellen. Und dann entschließen sie sich, Barnabas als Gemeindeleiter nach Antiochia zu senden. Und was macht Barnabas? Barnabas aber zog aus, nach Tarsus Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr in Antiochia und lehrten viele. Also Barnabas bleibt dran. Diese Investition in den Saulus, das ist keine einmalige Sache. Jetzt, Jahre später, erinnert er sich an den zurück und nimmt ihn als Co-Leiter in die Gemeindeleitung mit rein. Er reist sogar zu Fuß diese 150 Kilometer, würde ich mal sagen. Ich habe das mal versucht, da einzuzeichnen, was das war. Mit Autobahn heute wäre das nicht so viel, aber damals war es wirklich eine Investition wahrscheinlich von mehreren Wochen. Ist nach Tarsus gereist, musste da auch erstmal sich erkundigen. Da gab es halt auch noch kein Mobiltelefon, wo er den Saulus denn anrufen konnte, sondern er musste halt erstmal gucken, wo ist der eigentlich. Hat ihn gesucht, hat ihn gefunden, hat ihn mit nach Antiochia geschleppt. Und hat sich so höchstpersönlich in ihn investiert. Und wir sehen jetzt auf der nächsten Folie, dass der Barnabas eigentlich der Hauptpastor der Gemeinde, also der Gemeindeleiter war. Der kommt nämlich in dieser Liste der Gemeindeleiter in Antiochia als allererstes. Aber er hat jetzt nicht mit Stolz an diesem Leitungsamt einfach nur festgehalten, versucht sein Hoheitsgebiet irgendwie abzusichern, sondern er hat jemanden, so als geistlicher Vater, als Mentor, einen jüngeren Mitarbeiter einfach mit in die Leitungsverantwortung reingenommen und seine Gaben gefördert. Und ihr wisst, wie diese Geschichte weitergeht. Gott ruft dann Barnabas und Saulus aus Antiochia raus zu einem missionarischen Reisedienst. Und im Laufe dieser Reise kehrt sich dann die Leitungsstruktur um und plötzlich steht, also ab dann heißt er Paulus, dann steht Paulus an erster Stelle. Ich habe hier mal noch einen Vers mitgebracht. Ihr seht, das sind gerade mal 12 Verse Unterschied und da steht dann nur noch Paulus, aber und die um ihn waren. Und die um ihn waren Barnabas auch, ne? Also unter ferner Liefen ist er nochmal mitgelaufen. Aber er tritt hinter Paulus zurück, lässt den Lead übernehmen und besteht auf seiner Leiterrolle nicht. Er investiert so sehr in Paulus, dass Paulus ihn überflügeln darf. Und hätte Barnabas sich nicht in Paulus investiert, als noch kein Mensch an ihn glaubte, wer weiß, ob das Evangelium in Europa so stark Fuß gefasst hätte. Ich meine, das war ein ganz, ganz starker Verdienst von Paulus. Wer weiß, wie viele dieser neutestamentlichen Briefe wir heute hätten, die uns so ein Reichtum an Gottes Wort heute sind, wenn nicht Barnabas den Mut gehabt hätte, dieses Risiko einzugehen, in Saulus zu investieren. Und weil er nicht aufgehört hat, weil er über Jahre den langen Atem behalten hat. Und es war jetzt nicht nur einmal in Apostelgeschichte 12, Vers 25, da nimmt Barnabas zusätzlich noch einen jungen Mann mit, der heißt Johannes Markus. Das ist ein Vetter von ihm. Und den nimmt er mit von Jerusalem nach Antiochia. Der taucht dann in der Liste der Leiter nicht auf, das heißt, der ist jetzt nicht direkt ins Leitungsteam aufgenommen worden, aber es wird auf jeden Fall deutlich, dass der Barnabas sich persönlich da in ihn investiert hat. Und als sie dann aufbrechen zur nächsten zu der ersten Missionsreise, da steht dann dabei, sie hatten aber Johannes als Gehilfen bei sich. Das heißt, sie haben ihn dann mitgenommen auf diese Missionsreise. Sie haben ihm da die Chance gegeben, einfach bei ihnen zu lernen, sie zu unterstützen. Und dann kommt das große Fiasko. Schon nach der ersten Station der Reise in Zypern wird Johannes Markus zu heiß. Er ist überfordert, weiß ich nicht, vielleicht hat er Angst. Jedenfalls bricht er den Einsatz ab und er geht noch nicht mal zurück nach Antiochia, wo Barnabas ihn eigentlich ausbilden wollte. Nein, er geht zurück zu Mama und Papa nach Jerusalem. Epic Fail, würde man heute vielleicht sagen. Johannes Markus, was für ein Versager. So eine Chance, Missionseinsatz mit Barnabas und Paulus zusammen machen zu können. Wer wird sich da nicht drum reißen heute? Und er haut einfach ab, was soll man da sagen? Chance vertan, oder? So denkt jedenfalls Paulus. Für ihn ist Johannes Markus der Typ, auf den man sich einfach nicht verlassen kann. Als Paulus und Barnabas dann auf ihre zweite Missionsreise los wollen, da wird es ziemlich drastisch deutlich. Da steht, Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ins Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Könnt ihr das verstehen? Ich kann es auch gut verstehen, ja. Ihr kennt es vielleicht noch. Also ich hatte früher, ich bin ja noch aus der Generation, wo es Schallplatten gab, ne? Kennt ihr das noch? Wir hatten als Kind eine Schallplatte vom Räuber Hotzenplotz und da ist ein Lied, das hat mich, also es ist immer noch so im Ohr drin, ne? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht, denn wer gelogen hat, dem kann man nicht vertrauen. Und das ist was sich, glaube ich, ziemlich tief in uns reingefressen hat. Wer einmal versagt hat, dem kann ich doch eigentlich kein zweites Mal vertrauen. Ich kann Paulus voll verstehen, ja. Aber Barnabas ist anders. Barnabas investiert sich in den Versager. Und er macht das zu einem ziemlich hohen Preis. Er riskiert die bis dahin so gut laufende Zusammenarbeit mit Paulus. Er konfrontiert Paulus öffentlich und sie gehen im Streit am Ende auseinander. War es das wert, Barnabas? Hätte man nicht Markus lieber zu Hause bei Mami lassen sollen? Es ist das letzte Mal, dass Barnabas in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Hat ganz offensichtlich seiner Karriere geschadet. Es ist das letzte Mal, dass Barnabas in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Aber es ist nicht das letzte Mal, dass Barnabas in der Bibel erwähnt wird. Und ganz plötzlich taucht er da auf, unvermittelt. Dürft dreimal raten, wo. Ich habe mich sehr bemüht, dass diese Predigt auch zu unserer Themenreihe passt. Im Kolosserbrief. Kolosser 4, Vers 10. Da steht auf einmal, es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisung empfangen, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Huch, was ist das denn jetzt auf einmal? Paulus redet positiv von Johannes Markus. Und das kommt noch krasser. In seinem letzten Brief, im zweiten Timotheusbrief, da schreibt er dann, Lukas ist allein bei mir. Markus, nimm zu dir und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Paulus ist kurz vorm Sterben und wen will er als allerliebstes, als Mitarbeiter zu sich haben? Johannes, Markus. Was ist denn da passiert? Und ich glaube, dass wir da nochmal einen ganz, ganz großen Verdienst sehen von Barnabas. Er hat an Johannes Markus festgehalten, als ihn alle schon aufgegeben hatten und als Versager abgestempelt hatten. Barnabas hat sich in ihn investiert. Er hat ihm die zweite Chance gegeben. Und Johannes Markus durfte trotz seines Versagens zu einem der wichtigsten Mitarbeiter der frühen Gemeinde werden. Und Johannes Markus ist auch der Schreiber des Markus-Evangeliums. Und vielleicht hätten wir auch heute ein Evangelium weniger, wenn sich Barnabas nicht in den Mann investiert hätte. Ich habe zur Anwendung zwei Fragen an euch. Die eine, hast du Menschen, die in dich auf so eine Art und Weise investiert haben? Und da würde ich dich einfach mal bitten, drüber nachzudenken. Vielleicht denkst du so auf den ersten Blick, nee, habe ich nicht. Aber ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die in unser Leben tatsächlich stark investiert haben. Und mir sind ein paar Leute dann in den Kopf gekommen. Zum Beispiel, als ich Teenager war, da war ich eigentlich ein sehr schüchterner, introvertierter Typ. Ich habe mir auch sehr wenig zugetraut. Aber wir hatten in der Zeit einen Teenie-Kreisleiter, der sehr, sehr viel in uns investiert hat. Der einfach sein Leben auch mit uns geteilt hat. Der hat uns immer wieder zu sich nach Hause eingeladen. Der hat mich auch ganz persönlich stark gefördert. Der hat mir zum Beispiel geholfen, meine erste Bibelarbeit vorzubereiten. Der hatte immer ein offenes Ohr, der hat sich immer meine Probleme angehört. Und der hat mir was zugetraut. Und ich glaube, ohne Jan wäre ich heute nicht der, der ich bin. Oder als ich 16 Jahre alt war, da war ich Mitarbeiter bei so einer Kinderfreizeit. Das Jahr vorher hatte ich, ohne viel Verantwortung zu übernehmen, einfach mal damit reinschnuppern können, war so ein Teenie-Helfer, hieß es damals gewesen. Und nun waren wir aber leider nur noch ein Team von 5 Mitarbeitern und bei 30 Teilnehmern war es echt eine ganze Herausforderung schon. Und dann 3 Wochen vor der Freizeit fiel auf einmal noch eins von den erfahrenen Mitarbeiterpaaren aus. Und dann waren wir nur noch 3. Und das war der Jugendpastor, das war ich und das war ein Teenie-Helfer, der noch jünger war und noch weniger Erfahrung hatte. Und plötzlich war ich Co-Leiter von der Kinderfreizeit. Und ich habe in der Zeit auch Fehler gemacht, die ich heute echt bereue. Und ich hätte es vollkommen verstehen können, wenn meine Gemeindeleiter damals gesagt hätten, nee, das geht nicht. Das braucht jemand anders, das braucht jemand Erfahreneren in der Rolle. Aber sie haben mich gelassen. Sie haben mich gefordert. Ich durfte diese Erfahrung machen, auch meine Fehler. Und es gab einen Jugendpastor an meiner Seite, der mich auch gefördert hat und der an manchen Stellen auch mich eingebremst hat und eben mir das Vertrauen geschenkt hat und ohne so einen Leiter hätte das auch nicht funktioniert. Ich durfte bei ihm einfach viel lernen, durfte bei ihm was abschauen. Ich glaube, einen Leiter wird man nicht durch Bücher lesen. Einen Leiter wird man auch nicht durch einen Leitergrundkurs. Das ist alles wichtig. Ne? Und wenn ihr Leiter seid und diesen Leitergrundkurs noch nicht gemacht habt, dann der findet bald wieder statt. Macht den auf jeden Fall. weil das ist sehr, sehr wichtig, dass man da diese Grundlagen bekommt. Und das wird euch auch davor bewahren, manchen Fehler zu machen. Ja? Aber Leiter wird man nicht nur dadurch, dass man was liest oder dass man was sich anhört, sondern Leiter wird man auch dadurch, dass man aus seiner Komfortzone rausgeht, dass man beginnt, Verantwortung auch zu übernehmen, dass man aber auch einen Leiter an der Hand hat vielleicht, bei dem man schauen darf, wie funktioniert denn Leiterschaft? Ist das überhaupt authentisch, was der macht? Wie geht er mit Problemen um? Leiterschaft lernt man, glaube ich, bei Leuten wie Barnabas. Bei Leuten, die sich in uns investieren und die uns auch das zutrauen und uns fordern und fördern. Und wenn du solche Menschen in deinem Leben gehabt hast, die dich geprägt haben, die dich als Person gefördert haben, deine Gaben und Fähigkeiten vorangebracht haben, dann ist meine Frage jetzt auch, wissen die eigentlich, was für einen Einfluss sie auf dein Leben gehabt haben? Ich habe mir das selbst nochmal überlegt bei der Predigtvorbereitung und mir ist bewusst geworden, damals war mir das gar nicht so klar, was das für ein immenser Einfluss eigentlich war, den die Leute hatten. Und über die Jahre ist dann natürlich auch der Kontakt so ziemlich abgebrochen. Ich habe mir vorgenommen, diese Menschen zu ermutigen und sie wissen zu lassen, was Gott durch sie in meinem Leben getan hat. Und da möchte ich euch einfach auch zu ermutigen, wenn ihr so eine Person habt und wenn sie noch am Leben ist, das ist ja auch, es gibt ja ältere Leute, die in uns investiert haben, die vielleicht auch schon tot sind, aber wenn sie noch lebt, dann macht ihnen doch diese Freude und ermutigt sie auch damit, was Gott, dass sie wissen dürfen, was Gott durch sie in euch bewirkt hat. Vielleicht sitzt du jetzt aber auch hier und denkst, naja, das ist alles schön, was er erzählt, aber das gab es bei mir wirklich nicht. Oder du denkst, okay, sowas hätte ich gerne. Man kann das halt nicht einfach produzieren, aber ich würde dich trotzdem ermutigen, doch auf jemanden zuzugehen und einfach zu fragen, darf ich bei dir lernen? Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir das auch artikulieren, dass wir auch sagen, hey, ich möchte eben nochmal lernen, ich möchte mich einfach auch fördern lassen. Und vielleicht hast du jemanden um dich rum, wo du denkst, okay, das wäre jemand, auf den würde ich gerne zugehen. Wenn du das nicht hast, dann gibt es auch hier die Möglichkeit, eben zum Beispiel beim Gebetsteam einfach mal darum zu bitten, dass man eben um so eine Person auch betet. Und vielleicht wissen die auch noch jemanden. Das Seelsorgeteam gibt es, wo man einfach auch so einen Anlaufpunkt haben darf, wo auch Mentoring angeboten wird. Oder sonst deine Leiter, mit denen du im Hauskreis zum Beispiel zusammen bist, geh auf die Leute zu und versuch, da vielleicht einfach jemanden zu finden. Bring das auch zum Ausdruck, dass das ein Anliegen von dir ist. Aber erwarte nicht, dass du dann irgendwie nur den Hintern gepimpert bekommst, sondern dann wirst du auch gefordert. Ja. Die zweite Frage, in wen investierst du dein Leben? Das hat der Predigt letztlich auch den Titel gegeben. Bist du bereit, deine Lebenszeit in Menschen zu investieren, die von außen vielleicht hoffnungslose Fälle sind? Bist du bereit, dein Leben als Risikokapital sozusagen in Menschen zu investieren, wo gar nicht mal sicher ist, ob und wenn ja, was für eine Rendite da dann bei rauskommt? Also ich habe das jetzt gerade mit der Rendite in Anführungszeichen gesetzt, für die, die das nur elektronisch nachher nachhören. Was ist Risikokapital? Vielleicht einfach gesagt, wenn jemand ein Unternehmen gründen möchte und er hat bereits eine gute Idee, er braucht aber dafür meistens dann Geld, um das aufzubauen. Also wenn ich zum Beispiel ein Café eröffnen möchte, dann brauche ich einen Raum, ja, den muss ich irgendwie anmieten, dann brauche ich eine Ausstattung, das muss ich alles so schön aufbauen, bevor ich meinen ersten Kaffee wirklich verkauft bekomme. Und wenn ich das Geld nicht habe, aber die Investition, die ich machen muss, groß ist, dann gibt es die Möglichkeit, dass ich mir jemanden suche, der vielleicht einfach ein bisschen mehr Geld hat und sich bei mir im Unternehmen beteiligt und vielleicht aber auch schon ein bisschen Erfahrung mitbringt, solche Unternehmen aufzubauen. Und das sind meistens größere Projekte als Cafés, ne? Und wenn man da dann jetzt jemanden findet, der sein Geld da reinsteckt, dann heißt das Ganze Risikokapital, weil einfach nicht klar ist, ob man davon jemals irgendwas zurücksehen wird von diesem Geld. Wenn das Unternehmen nämlich nicht funktioniert, dann verliert dieser Kapitalgeber alles. Wenn es aber funktioniert, dann kann es sein, dass man da
ja, also vielfache Gewinne von dem rausholen kann, was man ursprünglich mal reingesteckt hat. Ich habe von jemandem jetzt gerade die Woche gelesen, der hat 10.000 Euro investiert und nach einigen Jahren hat er über 1 Million rausgeholt. Ja. Es gibt auch ganze Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, solches Risikokapital an neue Unternehmen zu vergeben und ihr Wissen dann auch mit einbringen, um das Unternehmen aufzubauen. Das Einzige ist halt, es dauert seine Zeit. Ja. Man braucht viel Geduld. Ich denke, die meisten von euch werden nicht so viel Geld haben, um so ein Risikokapital-Startfinanzierung zu geben. Ich habe es jedenfalls nicht. Aber manchmal denke ich, unser Leben ist doch auch sowas wie so ein Risikokapital. Wir haben vielleicht 70, 80 Jahre Lebenszeit zu investieren. Wie viel davon ist schon abgelaufen? Bei mir ist es vielleicht schon die Hälfte. Woran lohnt es sich, diese Lebenszeit zu investieren? Ich kann das ganz traditionell und safe machen, finanziell solide aufgestellt, sicherer Job, Familie, was an Freizeit bleibt, kann ich ja noch in die Gemeinde auch stecken, da ein bisschen mitarbeiten, achten natürlich auf unsere Work-Life-Balance und besonders auch auf unsere Altersvorsorge. Und das halt alles so, dass ich noch Herr der Lage bleibe, dass ich die Kontrolle behalte über mein Leben. Das ist mir persönlich jedenfalls ganz lieb, denn ich fange immer an, mir Sorgen zu machen, wenn ich irgendwie gefühlt die Kontrolle verliere. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Deswegen setze ich mich diesen Situationen eigentlich ungern aus. Ich versuche das eigentlich so zu planen, dass ich mein Leben ganz gut vorhersehen kann. Weil dann fühle ich mich sicher. Aber Jesus sagt das genaue Gegenteil davon. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Also Jesus sagt, wir sollen uns eben nicht Sorgen machen um die Dinge des Alltags, sondern wir sollen volles Risiko ins Reich Gottes investieren. Und dann wird er sich um uns kümmern. Gut, jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn Jesus eine solche Zusage gibt, ist es dann überhaupt ein Risiko, sich volle Kraft ins Reich Gottes zu investieren? Wenn Jesus das zusagt, was haben wir dann zu verlieren? Er hat seine Zusagen noch immer gehalten. Es ist richtig, ja, aber in meinem Kopf ist es doch anders manchmal. Ne? Da fällt es mir manchmal nicht so einfach, so ein Risiko einzugehen. Da fühlt es sich wie ein Risiko an, wenn ich meinen Komfortbereich verlasse, um Gott vielleicht in Situationen zu folgen, in denen ich mich nicht auskenne, in denen ich mich nicht zurechtfinde. Ich weiß es noch sehr gut, wie ich das erste Mal in eine Flüchtlingsunterkunft mitgegangen bin und ich wusste überhaupt nicht, wie ich mich da verhalten soll. Ich habe mich einfach total unsicher gefühlt. Oder ich erinnere mich noch, wo ich in Kolumbien das erste Mal mit in den Sicherheitstrakt von so einem Gefängnis dort mitgegangen bin. Und da ist man definitiv außerhalb seiner Komfortzone. Da hat man das auch nicht mehr unter Kontrolle. Also man kann nicht mehr auf seine eigene Kompetenz bauen. Ja. Aber in solchen Momenten fängt Gott an, mich zu prägen. Und im Nachhinein darf ich auch sehen, wie gut er das gemacht hat. Und deswegen ist meine Frage, bist du bereit, dein Leben als Risikokapital Gott zur Verfügung zu stellen, damit er durch dich in Menschen investieren kann? In Menschen, die uns auch mal enttäuschen werden. Und ob diese Investition sich später dann lohnt oder aus menschlicher Sicht auszahlt, ob wir davon auch was mitbekommen, das kann ich nicht versprechen. Es braucht Geduld, das kann ich versprechen. Bis sich so eine Investition auszahlt. Aber das ist beim Risikokapital auch nicht anders. Aber umso schöner ist es, wenn sich so eine Investition dann auszahlt und wenn Menschen wie der Angelo dann Jesus kennenlernen können, wenn sich ihr Leben zum Positiven verändert, wenn sie im Glauben, in der Verantwortung auch für sich selbst wachsen können. Ich denke da an einen Mann, der heißt Serihun, da habe ich euch auch mal ein Bild mitgebracht. Das ist ein junger Äthiopier, den habe ich bei einem Besuch in einer Region getroffen, wo bis dahin eigentlich noch gar kein Entwicklungsprojekt war. Und plötzlich spricht mich von hinten ein Afrikaner auf breitem Schwäbisch an. Serihun war vor Jahren in einem Apfelbauprojekt, was eben CFIler in der Nachbarprovinz aufgebaut hatten. Und diese Mitarbeiter, die haben ihn so stark gefördert, dass er sogar 3 Jahre in Deutschland eine Ausbildung machen konnte und da hat er sein Schwäbisch gelernt. Und jetzt ist er dann zurückgegangen und ist eben nicht in diese Projektregion gegangen, sondern ist in seine Heimatregion gegangen, wo es noch keine Entwicklungsprojekte gab und hat sich dort der Kirche zur Verfügung gestellt, um Landwirtschaftsprojekte bei ihnen zu machen. Und nebenbei ist er noch Pastor in einer Gemeinde, in der jeden Sonntag über 1000 Leute kommen. Eine Investition von Mitarbeitern, die schon über 10 Jahre zurück in Deutschland sind, aber die heute ihre Früchte trägt. Ich denke auch an Indonesien, wo wir ja von der Chapel auch den Daniel Pianke als Mitarbeiter eben ausgesandt haben. Da an dieser Universität, wo der Daniel arbeitet, da hatten wir vor 20 Jahren einen Informatikdozenten. Und diese Uni, die zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie christlich aufgestellt ist, dass sie sagen, okay, wir wollen auch besonders niedrige Studiengebühren machen, damit auch jüngere Christen aus diesen armen Inselregionen eine gute Ausbildung bekommen können. Ja. Und deswegen können die halt auch nur recht geringe Gehälter zahlen. Aber von diesen Studenten, die vor 20 Jahren bei den Mitarbeitern angefangen haben zu studieren, da arbeiten heute 3 bis 4 als Informatikdozenten an dieser Uni. Weil sie fachlich gefördert wurden, weil sie eben gute Informatiker wurden, aber eben auch, weil sie geistlich gestärkt und gefördert wurden und weil es ihnen heute wichtiger ist, jungen Christen zu dienen, als irgendwo anders ein hohes Gehalt zu verdienen. Und solche Beispiele ermutigen mich immer wieder, in Menschen zu investieren. Und wer weiß, was für Geschichten wir in 20 Jahren dann von den Menschen hören werden, die in die Daniel jetzt investiert gerade. Deswegen, in wen investierst du dein Leben? Gibt es da Menschen, die du forderst, die du förderst, für die du ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter, ein Mentor bist? Wir brauchen das in unserer heutigen Zeit so sehr, dass erfahrene Christen diese Rolle übernehmen. Dabei kommt es gar nicht so sehr aufs Alter an. Aber wir brauchen geistliche Orientierungspersonen, die ihre eigene Orientierung ganz fest auf Jesus gerichtet haben. Und dafür musst du nicht ins Ausland gehen. Das kann direkt hier in Stuttgart passieren. Ein Beispiel möchte ich euch ganz besonders nochmal auch erwähnen. Das finde ich einen immens wichtigen Dienst, den wir an Kindern und an Jugendlichen tun. Das ist ein Dienst, den jeder Vater und jede Mutter Tag für Tag tun. Jeder Kinderteammitarbeiter, jeder Jungschar und Jugendleiter. Und das braucht Geduld. Ja. Das braucht auch den langen Atem. Aber wer weiß, welches Potenzial in diesen jungen Menschen drinsteckt. Wie sich eure Investition in Kinder und Jugendliche mal später auswirken wird. Denn unsere Kinder werden die Gesellschaft der Zukunft prägen. Ich glaube sehr, dass sich diese Investition lohnt. Also insofern auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an jeden, der sich da auch mit einbringt. Und ein großes Dankeschön auch an alle Väter und Mütter. Ich möchte euch zum Abschluss nochmal ermutigen, Barnabas zum Vorbild zu nehmen. Und ich habe jetzt gesagt Abschluss, ne? Ich will euch 6 kurze Punkte mitgeben. Also ihr dürft euch noch nicht ganz entspannen, wie wir von ihm ganz praktisch lernen können. Aber die sind nicht lang. Barnabas sieht das Potenzial von Menschen, die andere schon abgeschrieben haben. Und wir haben das gesehen bei Saulus, wir haben es gesehen bei Johannes Markus. Und ich möchte dich einfach auch ermutigen, denk mal drüber nach, wo es in deiner Umgebung Menschen gibt, für die du so ein Barnabas werden könntest. Vielleicht sogar eine Person, wo du eigentlich schon denkst, boah, das wird ja eh nichts mehr. Und lass es mal nur eine Person sein oder vielleicht auch 2, aber nimm dir jetzt nicht die großen Zahlen oder sowas vor. Fang einfach mal an, ganz regelmäßig für so eine Person zu beten. Und vielleicht gibt dir Gott dann auch die Gelegenheit, dich regelmäßig und längerfristig in so eine Person zu investieren. Das Zweite, Barnabas teilt sein Leben mit den Menschen, also mit diesen Menschen, die er fördert. Er nimmt den Saulus zum Beispiel bei sich nach Hause auf. Und das zeugt von Gastfreundschaft. Meine Eltern haben früher ganz oft Leute, die in Not waren, dann einfach für ein paar Wochen oder auch mal Monate zu uns nach Hause aufgenommen. Als Kind fand ich das ziemlich stressig. Da konnte ich das auch echt nicht so richtig einordnen. Im Nachhinein bin ich total dankbar, dass ich das so erleben durfte, dass wie das sein kann, einfach Leute teilhaben zu lassen am Leben, gastfrei zu sein, wie sie sich in Menschen investiert haben, dass ich da so nah dran sein durfte. Das war total wichtig. Ja. Aber auch unabhängig davon, ob ihr jetzt Leute zu euch nach Hause aufnehmt, ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir uns gegenseitig teilhaben lassen in unserem echten Leben. Wenn die Leute in der Gemeinde nur unsere Schokoladenseiten zu sehen bekommen, wenn also sie nicht mitbekommen, wie anstrengend das manchmal ist, diesen Alltag als Christ zu leben, wie zäh das manchmal wirklich sein kann, das umzusetzen. Und was es uns auch manchmal kostet, einfach vielleicht treu im Dienst zu stehen, dann werden wir, glaube ich, nur unzufriedene, frustrierte Mitarbeiter produzieren. Weil das ist nicht die Realität, dass es immer nur alles gut läuft und schön ist. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass Leute bei uns auch sehen dürfen, lernen dürfen, wie wir mit Schwierigkeiten, mit Nöten umgehen. Aber das passiert nur, wenn sie an unserem Leben auch teilhaben dürfen, an den guten wie auch an den schlechten Seiten. Und das hat Barnabas mit Saulus gemacht. Und meine Ermutigung an dich, denk mal drüber nach. Wo hast du vielleicht Möglichkeiten, Leute an deinem Alltag teilhaben zu lassen? Und das ist, hab da ein Beispiel von mir auch gehört, gerade für Jugendliche extrem wichtig. Das Dritte, Barnabas überträgt Saulus und Johannes Markus auch Verantwortung und lässt dabei auch das Scheitern zu. Das ist jetzt speziell für Leiter wichtig. Ich beobachte das bei mir selbst, dass ich manchmal dazu tendiere, die Dinge lieber selber zu machen. Ja? Weil ich weiß, dann wird es auch so, wie ich es mir vorgestellt habe. Gescheit, ja. Ich bin des Schwäbischen nicht so mächtig, aber genau das beschreibt es ja. Die Sache ist halt, wenn ich aber nicht diese Verantwortung übertrage, wenn ich die Aufgaben nicht delegiere, dann werde auch immer nur ich sie machen. Und dann werden andere Leute es eben auch nicht lernen, wie es funktioniert. Ja. Wenn ich aber Verantwortung abgebe und Aufgaben delegiere und Leute darin herausfordere, das auch zu machen, dann muss ich damit rechnen, dass die Dinge vielleicht schief gehen oder vielleicht auch einfach nur nicht so laufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Ich weiß nicht, ob der Barnabas sich selbst Vorwürfe gemacht hat, den Johannes Markus auf diese Reise mitgenommen zu haben, wo es am Ende so schief gegangen ist. Aber ich denke, dass es eine ganz wichtige Sache war, dass Johannes Markus das erleben durfte. Dass er das Scheitern erleben durfte und dann eben auch den vierten Punkt, dass Barnabas ihm eine zweite Chance gegeben hat, ihm wieder das Vertrauen geschenkt hat. Denn ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn wir Leute, die einmal hingefallen sind, die gescheitert sind, einfach am Boden liegen lassen und ihnen nichts mehr zutrauen. Scheitern gehört zum Lernen dazu. Scheitern ist sogar eine der effektivsten Formen des Lernens. Und trotzdem versuchen wir, das Scheitern eigentlich in unserer Gesellschaft immer irgendwo unter den Teppich zu schieben und am liebsten gar nicht zuzugeben. Wir wollen lieber wie die strahlenden Helden dastehen. Barnabas lässt das Scheitern zu. Und er gibt Johannes Markus die zweite Chance und daraus erwächst eine der größten Persönlichkeiten der Kirchengeschichte. Und für uns ziehe ich zwei Schlüsse daraus. Zum einen, wenn du selbst gerade gescheitert bist oder wenn du selbst in so einer Situation bist, wo du denkst, boah, ich schaffe das alles nicht, hab den Mut wieder aufzustehen, nicht aufzugeben. Ich wünsche dir das wirklich, dass du das erleben kannst, wie Jesus dich wieder aufrichtet. Und zum anderen, das ist besonders eben für Leiter wichtig, wo können wir Leute in unserem Umfeld, in unseren Teams herausfordern und gleichzeitig auch fördern und wenn sie scheitern, auch darin begleiten, wieder aufzustehen und daraus zu lernen. Denken wir mal drüber nach. Das Fünfte, Barnabas hat Geduld. Die Entwicklung von Menschen braucht Zeit, oft Jahre. Und Barnabas gibt ihnen diese Zeit und investiert sich über Jahre in sie. bis die beiden große Persönlichkeiten werden. Und ich habe mich gefragt, wo sind wir versucht, schnell aufzugeben? Wo haben wir uns vielleicht schon in Menschen investiert und merken, dass da eigentlich gar keine Frucht entstanden ist und sind enttäuscht und sagen, ja, lohnt sich alles nicht. Und ich möchte euch ermutigen, da wirklich auch den langen Atem zu behalten, weiter in die Menschen zu investieren. Gottes Wege sind mit jedem individuell. Aber eins ist ihnen häufig gemeinsam, sie brauchen Zeit. Das sechste, Barnabas war bereit, selbst in den Hintergrund zu treten und die Verantwortung abzugeben. Paulus die Leitungsfunktion zu übergeben. Und auch das ist eine Herausforderung, gerade für uns Leiter, die nicht so ganz einfach ist. Das hat auch mit unserem Stolz zu tun. Bin ich bereit, von einer gewissen Position auch zurückzutreten, jemand Jüngerem Platz zu machen? Aber eigentlich habe ich gedacht, sollten wir total dankbar sein dafür, wenn Gott Menschen, in die wir investiert haben, am Ende sogar stärker werden lässt, als wir selbst sind. Das macht ihm Ehre und das ist toll. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, dass wir eben auch bereit sein sollten, in die zweite Reihe zurückzutreten, wenn das dann irgendwann an der Zeit ist, so wie Barnabas das auch getan hat. Ich fasse nochmal zusammen, dich in Menschen zu investieren, ist keine einfache Aufgabe. Das bedeutet, dein Leben als Risikokapital einzusetzen. Und du wirst dabei eben auch an deine Grenzen kommen, wo du nicht weiter weißt. Du wirst Geduld brauchen, das kann ich dir auch versprechen. Vielleicht setzt dich das jetzt innerlich unter Druck, vielleicht macht dir das Angst. Aber vergiss nicht, dass Jesus genau da war, wo du bist, dass er das zuerst auch für dich getan hat. Und dass er in dir lebt und dass du auch diese Investitionen in Menschen nicht aus eigener Kraft heraus tun musst und auch nicht tun kannst. Auch Barnabas hat das nicht aus eigener Kraft getan. Weißt du, wie Barnabas genannt wurde? Sohn des Trostes. Und das Wort Trost, das kennt ihr noch aus einer der letzten Predigten von Roland. Das heißt Paraklesis. Also ich erkläre es jetzt nicht nochmal im Detail, aber ihr könnt es dann nochmal nachhören. Was ich sagen will, das ist das gleiche Wort, das Jesus auch für den Heiligen Geist benutzt, Paraklesis. Und dass Barnabas ein Sohn des Trostes war, ich glaube, das zeigt, wie sehr er mit dem Heiligen Geist durchdrungen war, wie sehr diese Kraft des Heiligen Geistes sich in ihm entfaltet hat. Und das ist das Geheimnis von Barnabas und das wünsche ich dir auch, dass du diese Kraft entdecken darfst, die in diesem Geheimnis steckt. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da sind wir wieder beim Kolosserbrief. Und dass auch du ein Sohn oder eine Tochter des Trostes werden darfst. Gott segne dich darin, ein Segen für andere zu sein. Wir beten. Herr Jesus, wir möchten dir danken für das Vorbild von Barnabas. Wir möchten dir danken dafür, dass du so einen Menschen auch in die Bibel gestellt hast. Ein Menschen, der ja im Nachhinein vielleicht nicht so ganz groß im Rampenlicht erschienen ist, der aber so ganz wichtige Investitionen in Menschen getan hat. Und ja, durch den du einfach Herzen verändert hast, durch den du Leben geprägt und verändert hast. Und ich danke dir dafür, dass wir auch wissen dürfen, dass er ein Sohn des Trostes war, weil der große Tröster in ihm gelebt hat, weil du in ihm gelebt hast und weil du ja, diese besondere Art und Weise, wie er auf Menschen eingehen konnte, auch in ihm entwickelt hast. Und ich möchte dich darum bitten, dass du das auch in uns tust, dass du uns wirklich zu Kindern des Trostes machst für die Menschen um uns herum. Dass du uns Menschen aufs Herz schenkst, wo du möchtest, dass wir in sie auch investieren, dass du uns den langen Atem gibst, dass du uns immer wieder ermutigst an den Stellen, wo wir in der Gefahr stehen, aufzugeben. Ich danke dir dafür, dass es bei dir nicht darum geht, dass das Christenleben immer nur gut funktioniert, dass es immer nur alles rosig und unproblematisch ist, sondern dass wir eben lernen dürfen in den Situationen, wo Dinge auch schief gehen, wo wir scheitern, wo du uns wieder aus dem Staub raushebst und uns deine Gnade bewusst machst und uns bewusst machst, dass du derjenige bist, der durch uns wirkt und nicht wir es sind. Wir loben und preisen dich und ja, wir legen diese Woche ganz bewusst in deine Hand und möchten dich um offene Augen für die Menschen um uns herum bitten. Amen.